Hallo zusammen, heute startet der IKERNE-Podcast in das Jahr 2025. Und diese Gelegenheit will ich nicht verpassen und euch allen ein frohes, glückliches und friedvolles neues Jahr wünschen. Wie ich ja bereits vor einiger Zeit mitgeteilt hatte, habe ich mir für den IKERNE-Podcast einiges einfallen lassen. Und ich bin gespannt, ob ihr etwas davon bemerkt bzw. in den nächsten Folgen bemerken werdet. Wenn ja, würde mich interessieren, was euch aufgefallen ist. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, dass ihr über die bekannten Kanäle dazu Kontakt zu mir aufnehmt und mir mitteilt, welche Änderungen ihr so wahrgenommen habt. So, los geht's ins Jahr 2025 und zwar mit einer Geschichte über einen Weltreisenden. Viel Spaß beim Zuhören und bleibt stabil. IKERNE Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom IKERNE Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich beschäftige mich hier im IKERNE Podcast mit Ereignissen, Dingen und insbesondere Menschen, die besonders sind und einen Bezug zu Eckernförde und der Region drumherum haben. Vielleicht kennt ihr das auch oder ihr erinnert euch vielleicht an dieses Gefühl, aufbrechen zu wollen, neue Wege zu beschreiten, die Welt kennenzulernen. Mag bei dem einen oder anderen ein bisschen länger her sein, bei dem anderen ist es aber vielleicht auch immer mal wieder da. Und manchmal fragt man sich dann so, warum habe ich es nicht gemacht? Ne? Warum bin ich nicht einfach los? So. Und dann kommen häufig solche Gedanken wie, der Zeitpunkt war noch nicht richtig und andere Dinge waren da präsenter und waren vielleicht wichtiger. Oder man spart sich das für später auf, weil wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen mehr Ruhe hat, dann macht das noch viel mehr Spaß. Naja, das kennt wahrscheinlich jeder. Aber heute spreche ich mit jemandem, der seinem Fernweh einfach nachgegeben hat. Und der Anfang war ein bisschen hakelig, aber er ist trotzdem dran geblieben und hat's einfach gemacht. Und was sich ihm dafür Hindernisse in den Weg stellten und warum er sich dann trotzdem auf den Weg gemacht hat, darüber und natürlich über noch viel mehr spreche ich heute mit Hauke Schulte-Kersmecke. Hi Hauke, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, die Einladung, da bist du ja nicht ganz schuldlos, weil du hast dich ja auch gemeldet, hast dich sozusagen geoutet als Hörer und hast vielleicht irgendwie einen Tipp bekommen und hast dich gemeldet und hast deine Geschichte mal so in groben Zügen angedeutet. Ich sag dazu, wir kennen uns zwar, aber ich kenne deine Geschichte nicht so detailreich und deswegen ist es für mich auch total spannend heute und ich freue mich darauf, einfach zu erfahren, was du da so gemacht hast. Im Grunde muss man ja sagen, ich habe großes Glück, dass du hier sitzt, weil eigentlich bist du ja gar nicht da.
Nee, genau. Eigentlich bin ich in Delhi in Indien und bin aber sehr spontan über Weihnachten und Neujahr nach Hause geflogen.
Ja.
Also ich kann genau, und habe jetzt die Gelegenheit mal genutzt.
Genau, ich kann bestätigen, also Hauke sitzt mir hier in Eckernförde gegenüber, das ist nicht irgendwie remote oder irgendwie anders fake gemacht. Du hast dich im Sommer letzten Jahres, ich glaube am 1. Juni,
genau,
aufgemacht auf Weltreise mit dem Rad.
So ist es, ja.
Ja, bevor wir da zu Einzelheiten kommen, vielleicht kennt dich der ein oder andere doch noch nicht so gut. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, genau. Ich bin Hauke Schulte-Kersmecke, jetzt 22 Jahre alt zu diesem Datum. ich bin in der Nähe von Eckernförde in Habü aufgewachsen und bin dann auf die Waldorfschule gegangen, hab dort mein MSA gemacht. Hab dann die Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Und dann bin ich eigentlich auch schon losgestartet, um das jetzt mal ganz, ganz grob zu erklären.
Um ein bisschen zusammenzufassen, ne?
Genau. Vielleicht kennt mich der eine oder andere schon aus irgendwie anderen Zeitungsartikeln.
Aus da Film, Funk und Fernsehen, bestimmt.
Ja, da war schon so das eine oder andere Mal ein Artikel, wo ich drin aufgetaucht bin.
Ja. Es ist einfach auch total besonders. Das machen sich ja nicht so viele Menschen auf den Weg. Wie hat das bei dir denn angefangen? Wie bist denn du auf die Idee gekommen, überhaupt loszudackeln sozusagen?
Das ist eigentlich ziemlich banal. Das hat angefangen vor 7, 8 Jahren ungefähr.
So lange schon?
Ja. Okay. So lange habe ich diesen Traum schon, ja.
Okay.
Da habe ich einfach irgendwie zufällig ein Video auf YouTube gesehen von einem Typen, der sowas Ähnliches gemacht hat. Also der war auf jeden Fall mit dem Rad unterwegs.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, ob der auch eine Weltreise in dem Sinne gemacht hat oder nur eine kleinere Tour. Der hat so Daily Blogging-mäßig Videos gemacht. Und ich habe auch nur von diesem 30-minütigen Video, weiß ich, 10 Minuten gesehen oder so, weil ich eben keine Zeit hatte. Und ich weiß noch genau, der fuhr zu diesem Zeitpunkt irgendwo da in der Wüste, ich vermute mal auch Iran oder sowas, fuhr der lang. Und das fand ich so cool, dachte ich, boah, das ist ja eine coole Idee. Müsste das nicht auch gehen, dass man das einmal um die Welt macht?
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt dachte ich halt noch so, ja, das hat bestimmt noch niemand gemacht. Und wenn ich das mache, dann bin ich der Erste und der Krasseste und so, was man halt in dem Alter so denkt. Und irgendwie, genau. Und dann hat mich das irgendwie nicht mehr ganz losgelassen. Ich habe das natürlich auch meinen Eltern erzählt und die so, lass ich mal machen, ne? Und das hat mich aber nie wieder losgelassen. Und dann hat sich aber irgendwann halt so der Grund dahinter verändert. Also ich habe irgendwann gemerkt, okay, es gibt doch einige Leute, die das machen.
Ja.
Und auch Leute, die schon mit dem Fahrrad um die Welt gefahren sind. Und. Aber ich habe auch festgestellt, das ist eine der günstigsten Arten zu reisen.
Mhm.
Und man ist sehr, sehr nah an den Menschen dran.
Mhm.
Also dadurch, dass ich ja durch die Landschaft fahre, sehr langsam und auch irgendwo hilfloser bin, muss ich eher auf Menschen zugehen, Menschen kommen eher auf mich zu. Solche Sachen habe ich halt schon über andere Videos dann auch realisiert.
Mhm.
Und ich liebe halt Fahrräder und Fahrradfahren. Und irgendwie ist das dann dran geblieben. Also ist dieser Wunsch einfach bestehen geblieben.
Und hattest du von vornherein die Idee und das Ziel, das alleine zu machen? Oder hattest du auch mal mit dem Gedanken gespielt, das mit einem Kumpel oder mit einer Freundin oder wie auch immer zu machen?
Ich glaube, das war von Anfang an so, dass ich dachte, das mache ich alleine. Auch am Anfang ja auch, weil wenn ich der Einzige und so wäre, der das machen würde, dann wäre ich ja alleine der Coolste.
Ja, stimmt.
Damals war das natürlich auch
Fame der Grund. Nicht abgeben, ne?
Genau so. Und dann natürlich auch über die Zeit kam da natürlich immer mal wieder die Idee, könnte man ja auch zusammen mit irgendwem machen. Aber ich habe mich nie daran gebunden. Also ich habe nie gesagt, ich mache das nur mit jemandem zusammen. Sondern ich habe gesagt, wenn ich jemanden finde, mit dem ich mir das vorstellen kann.
Ja.
Und das zeitlich passt und so, dann gerne auch zu zweit. Und wenn nicht, dann fahre ich alleine. Ich will jetzt nicht mein Glück von jemand anderem abhängig machen. Weil dann funktioniert das halt nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, mit dem man sich's vorstellen kann, ähnliche Pläne hat und dann das zeitlich noch passt, die Wahrscheinlichkeit ist so gering.
Klar. Nur manchmal könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie von so einer irren Idee irgendwie seinen Kumpels und so erzählt, ne? Manchmal hat man da ja auch irgendeinen dabei, der auch ein bisschen schräg drauf ist und der sagt, weißt du was, ich mach das mit. So,
ja.
Ne? Das kann ja manchmal passieren. Aber da war jetzt keiner. Wahrscheinlich hat das mal einer gesagt, aber als es drauf ankam, haben sie dann doch wieder so ein bisschen Schwanz eingezogen, oder?
Es waren irgendwie schon immer mal wieder welche, die gesagt haben, boah, das finde ich cool, das würde ich auch gerne machen. Ich würde gerne mitkommen oder so. Aber bei denen das zeitlich dann auch einfach nicht gepasst hat. Also entweder die wären noch in der Schule gewesen oder gerade Studium, was auch immer. Es hat einfach... Ja, zeitlich mit anderen Leuten gar nicht gepasst.
Ja. Und das YouTube-Video, was du gesehen hast, ne? War das ein Deutscher oder war das war auch ein Mann, ein Junge oder
ja,
so? Auch, ne?
Das war irgendwie, ich weiß nicht, der war, glaube ich, so Mitte 30 vielleicht oder so. Aber auch, ich glaube, das war ein Deutscher, ja. Aber ich habe das Video auch nie wiedergefunden. Keine Ahnung.
Nee, aber wenn man sich so erinnert, das war eben schon einer, der jetzt nicht so wie du sozusagen nach Schuleende einfach mal Zeit und Lust hat, so Sachen auszuprobieren. Das war einer, der irgendwie schon so ein bisschen gesettelt war, wo das auch irgendwie...
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja.
Also generell, ich bin unter diesen Reisenden wie mich einer der Jüngsten. Die meisten sind irgendwie, haben schon... einige Jahre im Beruf gearbeitet und dann einfach festgestellt, das läuft nicht mehr. Wir müssen jetzt raus, wir brauchen was anderes. Und das war es ja bei mir nicht, dieser Auslöser. Ich bin kurz vorm Burnout und muss jetzt raus hier irgendwie, sondern einfach dieser Wunsch schon seit Kindheit, ja.
Ja, seit 15, ich meine 7 Jahre, das dann aufrechtzuerhalten, das dauert ja auch eine Weile, bis man das dann tatsächlich, also da muss man ja schon beharrlich sein, um das auch umzusetzen. So. Ja. Jetzt sagst du, du bist, wenn du auf Reisen bist, so gehörst du schon zu den Jüngeren. Nichtsdestotrotz bedarf es ja auch einer gewissen Planung. Bist du planvoll an die Sache rangegangen oder hast du gesagt, ach komm, irgendein Fahrrad mit einem guten Sattel und dann geht's los?
Nee, also letztendlich bedarf es halt gar nicht so viel Planung. Ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die haben einen Tag Planung in so eine Reise gesteckt und waren auch 3 Jahre unterwegs. Mhm. Ich habe allerdings natürlich schon mehr Planung reingesteckt. Ich konnte gar nicht anders. Also ich habe mich ja immer wieder damit beschäftigt, immer mal wieder Videos angeguckt über Ausrüstung und so, einfach weil es mich so interessiert hat. Mhm. Deswegen kann ich auch gar nicht genau sagen, so, weiß nicht, so und so viele Monate Planung oder so, weil es keine feste Zeit.
Mhm. Sondern immer, wenn es anlag, wenn du was gesehen hast, dann hast du gesagt, okay, das nehme ich mal auf, denke ich mal drüber nach.
Ja, so genau. Ich meine, wenn man so als Kind da so rumträumt, dann fängt man auch schon an, nach einer Route zu gucken, wo könnte man denn langfahren und so. Mhm. Das hat sich natürlich auch dauernd wieder geändert, aber das trägt ja auch dazu bei, zu sehen, okay, da könnte man langfahren, da könnte man nicht langfahren, das ist vielleicht schwierig oder so. Ja, somit ist es eine relativ lange Vorbereitungszeit, wenn man will, aber keine intensive. Also intensiv vorbereitet habe ich mich die letzten 2 Monate davor.
Mhm. Okay, und mit der Route kommen wir später nochmal zu. Ich meine, das ist ja immer so, jeder Plan, den man macht. Also in meinem Leben kann ich sagen, dass also bestimmt 95% der Pläne, die ich gemacht habe, nicht eingehalten worden sind, weil irgendwas passiert ist, weil irgendwie was dazu, oder noch eine bessere Idee irgendwie. Nichtsdestotrotz ist ein Plan ja total gut, weil man sich da ja entlanghangeln kann und ein Plan gibt ja auch ein Stück weit Sicherheit so. Und als du für dich entschlossen hast, so im Juni geht's los, die letzten 2 Monate, was hast du denn da so konkret dann geplant? Also was für Gedanken hast du dir da gemacht?
Also dann, das waren dann vor allem solche Sachen wie Auslandskrankenversicherung, noch Kreditkarte besorgen, also so generell das Thema Geld, vom nicht natürlich auch gespart noch währenddessen, aber eher so das Management, so wo kann ich überhaupt, also wo komme ich an mein Geld ran, in welchen Ländern, in welchen vielleicht nicht, was gibt es diesbezüglich zu beachten? Ja, eher so der organisatorische Kram.
Okay.
Was muss ich hier sozusagen, wo muss ich mich abmelden oder irgendwie solche Sachen vor allem.
War das denn schwierig oder hast du da ganz gute Hilfestellung bekommen?
Nee, eigentlich war es nicht so schwierig. Aber man muss dazu sagen, ich habe in diesen 2 Monaten nicht mehr gearbeitet, also ich war nicht mehr angestellt. Und dadurch hatte ich viel mehr den Kopf frei. Ich habe letztendlich nicht viel Zeit selber in die Planung gesteckt. Aber hätte ich den Kopf nicht so frei gehabt dafür, dann wäre es deutlich schwieriger gewesen. Weil man muss sich einfach mal hinsetzen und überlegen, okay, was muss ich denn planen eigentlich und was nicht? Und das hätte, glaube ich, sonst nicht gut funktioniert.
Und wie hast du es zum Beispiel gemacht, wenn du jetzt, kommen wir später nochmal zu, du bist ja dann eben auch durch den Iran und Irak auch?
Nee,
durch den Iran und dann Iran. Und dann runter weiter nach
Pakistan.
Pakistan. Ja. So, das stelle ich mir ja jetzt auch nicht gerade leicht vor. Wie ist es da mit Visum zum Beispiel? Braucht man das? Oder?
Ja. Also der Iran war das erste Land, wo ich ein Visum brauchte. Also Türkei, Georgien, Armenien brauchte ich kein Visum. Aber das kann man relativ einfach. Eigentlich kann man es theoretisch online beantragen, wird aber in der Regel abgelehnt. Deswegen muss man es immer über eine Agentur machen.
Okay.
Das heißt aber letztendlich auch online. Ich habe der Agentur meine ganzen Unterlagen geschickt. Die haben das für mich gemacht. Ich habe das Visum gekriegt, bin dann in Georgien zur Botschaft, als ich da war, habe das Visum abgeholt. Fertig.
Okay. Also wenn man weiß, wie es geht, ist es doch relativ alltagstauglich. Also es ist nicht so, dass du, hast du auch mal irgendwo gehangen und irgendwie musstest warten, dass irgendeine Behörde, hast du
auch im Iran.
Alles klar.
Genau, ich hatte nämlich ein zu kurzes Visum, nur für 30 Tage und dann musste ich das verlängern.
Ja.
Und dann erst meinte ich, ja nee, komm später wieder, das kannst du erst 2 Tage, bevor das ausläuft, verlängern. Woanders hatte ich aber ganz andere Informationen, wie auch immer. Dann bin ich 2 Tage später wieder hin. Das war dann 3 Tage, bevor es ausläuft, dann ging es plötzlich und dann hieß es immer wieder so, ja, dann und dann kannst du es abholen, bin ich wieder hingegangen, nee, ist noch nicht fertig, kannst dann und dann abholen, hab da letztendlich 2 Wochen rumgehangen. Das war bis jetzt so der einzige Ort, wo ich wirklich mehr stecken geblieben bin.
Aber nochmal zurück, so, jetzt fährst du mit einem handelsüblichen Fahrrad rum oder was hast du da für ein Fahrrad?
Naja, an für sich ist es handelsüblich, weil es im Handel erhältlich ist, klar.
Okay.
Aber es ist kein Rad von der Stange. Also dieses Rad so könnte man jetzt natürlich bestellen, wenn man weiß, was da alles dran ist. Dann geht man zur Firma und sagt, ich will genau das Fahrrad haben. Mhm. Aber die Firma baut keine Fahrräder von der Stange.
Okay.
Die baut nur Custom-Made-Bikes.
Ja.
Also das Fahrrad ist auf mich angepasst, auf meine Körpermaße.
Ja.
Das heißt, es ist ein Standardrahmen, aber durch die Komponenten, wie man, also was weiß ich, wie viele Spacer unterm Vorbau, wie breit der Lenker, wie lang der Vorbau, Sitzposition und so, das kann man alles so anstellen, dass es dann perfekt passt, dass du keine Knieschmerzen hast, keine Rückenschmerzen, was auch immer.
Und ist das besonders leicht, das Fahrrad, oder?
Nee, ist eigentlich tatsächlich eher besonders schwer, weil das die massivste Ausführung ist eigentlich.
Okay.
Ich habe gesagt, lieber ein massives Fahrrad, was sehr, sehr stabil ist, dann fahre ich halt lieber 2 Kilo mehr mit mir durch die Gegend, als dass dann immer was kaputt geht. Und das hat sich auch definitiv bestätigt, das ist für mich der bessere Weg. Genau, das sind halt die massivsten Komponenten, so die ich haben kann.
Wie schwer ist denn ein Fahrrad?
17 Kilo.
Ich habe jetzt keine Ahnung, aber wenn ich jetzt irgendwie mir ein Mountainbike hier kaufen würde, wie schwer sind die denn? 5-6 Kilo oder?
Na, so leicht nicht. Also, wenn man sich jetzt so ein handelsübliches Aluminium-Hardtail-Mountainbike ohne irgendeinen Schnickschnack holt, dann liegt das meistens so bei 12, 13 Kilo.
Okay.
Je nachdem, wie hochwertig die gehen, dann, je mehr du bezahlst, desto leichter wird es natürlich.
Klar, klar.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Gravelbike anguckt, womit ja viele fahren, dann ist man so bei 11 Kilo oder so.
Okay.
Also viele Leute, die hören 17 Kilo, so, oh, was, das geht ja gar nicht, ist ja viel zu schwer. Aber letztendlich merkt man das gar nicht so. Also da ist vom Gepäck her schon, was weiß ich, den einen Tag hast du mal gerade eingekauft, hast 4 Kilo mehr mit als an einem anderen Tag, wo du alles aufgegessen hast. Wenn man so lange unterwegs ist, fällt das nicht mehr so ins Gewicht.
Und als du jetzt hier warst, als du in dieser Planungszeit, ne, bist du dann auch Probe gefahren? Also ich stell mir das jetzt mal so vor, wenn man sich aufs Rad setzt, so, klar, du bist jetzt jung und sportlich und so weiter, aber es ist ja schon noch ein anderer Schnack, wenn man jetzt sagt, okay, es kann mal sein, dass ich 2-3 Monate am Stück, ehe ich mal so ein bisschen zur Ruhe komme, jeden Tag, ich weiß nicht, 50-60 Kilometer fahren muss. So, das schüttelt man ja auch nicht aus der offenen Hose irgendwie. Hast du trainiert auch so ein bisschen vorher?
Nein.
Weil du sowieso schon viel Fahrrad fährst immer, oder?
Also das mit dem Training, das hab ich auch immer wieder gehört, das ist letztendlich schwachsinnig. Du kannst auch völlig untrainiert losfahren, weil dann fährst du halt die ersten paar Tage, was weiß ich, nur 50 Kilometer statt 100. Aber man wird so schnell trainierter und bei der Länge der Reise ist es sowieso egal, ob
kommt
du
auch
jetzt...
Kommt auf den Tag nicht an, ne?
Nee. Also fährst du halt ein paar Kilometer weniger, ist ja egal. Ich habe halt, also ich habe in dem Sinne vorher trainiert, dass ich zum Beispiel Ausrüstung getestet habe, also Testtouren in dem Sinne gefahren bin.
Okay.
Aber körperlich trainiert habe ich davor nicht.
Ja.
Also für die Reise, ich habe halt sowieso viel Sport gemacht.
Ja, ja. Und Equipment getestet, was hast denn du da getestet so für dich?
Letztendlich habe ich den Sommer vorher alles getestet, was ich, es war noch nicht die gesamte Ausrüstung, war fast die gesamte Ausrüstung schon, bin ich nach Stockholm gefahren von hier aus.
Okay.
Es sind 1000 irgendwas Kilometer. Das war eine ganz gute Strecke. Und da konnte ich halt gut sehen, okay, was taugt was von meiner Ausrüstung, was vielleicht nicht. Muss ich irgendwas ändern, brauche ich noch irgendwas. Auch das Fahrrad, passt das für mich und so. Das habe ich mir halt auch extra schon ein Jahr vorher gekauft, damit ich das machen kann. Genau.
Und im Rahmen dieser Tests, ne, hast du da festgestellt, dass du dir irgendwas angeschafft hattest, was völlig unnütz ist und wo du sagst, das ist ein totaler Fehlkauf, und umgekehrt hast du irgendwie hinterher dir noch was dazu gekauft, wo du nie gedacht hättest, dass du das tatsächlich so nötig brauchst?
Ja, also von dem, was ich auf der Stockholm-Tour mit hatte, was ich am Ende nicht mitgenommen habe, das war eigentlich nur mein Kopfkissen.
Ah, okay.
Da dachte ich noch, das brauche ich unbedingt und habe aber letztendlich eine bessere Lösung gefunden, ohne dass ich jetzt halt noch ein extra Kopfkissen mitnehmen muss. Und ansonsten, was ich noch mitgenommen habe, was sehr, sehr wichtig ist für mich auch, was ich dort festgestellt habe, ist ein Campingstuhl.
Okay.
Werden jetzt wahrscheinlich viele von den Zuhörern lachen.
Nee, kann ich total gut nachvollziehen.
Den Campingstuhl geht's noch. Aber es ist einfach ein ultra hoher Komfort. Wenn man den ganzen Tag Fahrrad gefahren ist, kann ich mich einfach in diesen Campingstuhl flezen. Ist jetzt nicht so ein Dreibein, wo man nur drauf sitzt, sondern richtig mit Lehne. Und ja gut, der wiegt jetzt halt 480 Gramm, was ich zusätzlich durch die Gegend fahre. Aber das nehme ich halt super gerne in Kauf.
Kann ich total gut nachvollziehen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt einen Tag irgendwie Rad gefahren und bin kaputt, so. Und ich letztendlich entweder die Möglichkeit habe, mir irgendwie einen Stein zu suchen, so, wo ich mich bequem hinsetzen kann. Und es gibt keinen Stein, wo man richtig bequem sitzt. Es ist immer irgendwas nicht richtig. Entweder sind die Beine falsch angewinkelt oder man kann sich auch nicht anlehnen. Nee. Und wenn die Alternative ist, sich da irgendwie auf eine Isomatte zu setzen, so, das ist ja auch nicht sitzen in dem Sinne.
Nein.
So, ne? Liegen, okay, aber auch nicht sitzen. Oder essen irgendwie.
Ja. Und was auch dazu kommt, ich hatte auf der Stockholm-Tour nur meine Regenjacke, wo ich mich drauf gesetzt habe.
Okay.
Das war sowieso schon mal klar, das ist keine Lösung, aber ich hätte mir einfach so eine Sitzunterlage kaufen können. Aber wenn man dann da am Schneidersitz sitzt, sind die Füße dann nicht mit auf der Sitzunterlage. Das heißt, wenn es irgendwie richtig nass ist, das ist dann einfach nur Kacke.
Ja.
Da habe ich halt beschlossen, so einen Stuhl, das brauche ich.
Ja.
Und es hat sich total bewährt.
Das kann ich mir vorstellen. Und sag mal, dann hast du noch ein Zelt mit dabei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das ist auch ein leicht aufzubauendes Zelt oder nicht so eine Dackelgarage, sondern schon irgendwie ein Zelt, wo man auch so richtig reinkrabbeln kann.
Ja. Ja, also es ist ein relativ großes Zelt tatsächlich. Ich habe ein Zweimannzelt mit.
Okay.
Und kein Einmannzelt, wie was ja theoretisch vom Gewicht her Sinn machen würde. Ich bin ja nur alleine. Aber es ist der Komfort von einem Zweimannzelt ist halt schon so viel höher, wenn man mal zum Beispiel das ganze Gepäck mit ins Zelt nehmen muss. Und dann in so eingeengter in so einem Einmannzelt ist einfach richtig doof. Wenn man mal länger drin bleiben muss im Zelt, was weiß ich, wegen Unwetter oder so, ist das auch sehr gut. Genau, einfach ein bisschen mehr Platz. Das ist total gut.
Und dann hast du noch irgendwie einen Kocher mit dabei, dass du dir notfalls oder verzichtest du darauf und machst offenes Feuer irgendwie?
Nee, ich habe einen Kocher dabei. Der ist auch essentiell. Also ich koche schon sehr, sehr viel selber.
Ja.
Zumindest abends. Vor allem in Europa habe ich nur selber gekocht, weil es mir sonst einfach nicht leisten konnte oder beziehungsweise nicht wollte. In anderen Ländern wäre es natürlich einfacher möglich, immer irgendwo essen zu gehen, aber das ist auch nicht immer möglich, einfach weil man mal einfach irgendwo ist, wo nichts ist.
Wo nichts ist, ne?
Ja.
Ja. Und dann gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die jetzt ganz wichtig sind, die du immer dabei hast? Also ich überlege gerade, was ich mir so vorstellen würde, was zu schlafen. Stuhl finde ich super. Kocher. Ansonsten?
Ja, genau. Also Zelt, Schlafsack, Isomatte, so das sind natürlich die Basics, ohne die geht gar nichts. Genau, Kocher, dann Kleidung, also ich habe eine Wechselgarnitur dabei, sozusagen eine für gut, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in der
für
Stadt
Sonntags,
bin
ja.
oder meine anderen Sachen in der Wäsche sind oder die halt gerade trocknen. Dann noch lange Wollunterwäsche, auch sehr, sehr wichtig. Habe ich zwar am Anfang immer gedacht, das hätte ich auch zu Hause lassen können, aber es hat sich als sehr, sehr sinnvoll erwiesen. Regenzeug. Ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher, ob ich es nochmal mitnehmen würde. Ich habe es dreimal gebraucht.
Okay.
dann auch solche Sachen wie Handschuhe, warme Mütze. Genau, was habe ich noch dabei?
So Fotoapparat und so auch dabei, oder?
Genau, Kamera-Equipment, also ich habe eine Action-Kamera dabei. Dann hatte ich mir vor der Reise eine Kompaktkamera von einem Kumpel gekauft. Die habe ich inzwischen sozusagen ausgetauscht durch eine neuere Kamera. Dann irgendwie ein kleines Stativ, so diese kleinen Dinger, die man so überall rumbiegen kann und
genau,
so.
Genau, diese drei Beine, ne?
So, ja, genau. Großes Stativ, irgendwie war mir dann zu schwer und zu teuer und so. Dann noch eine Handyhalterung fürs Stativ, Ladegerät und Ladegerät und so.
Powerbank wahrscheinlich irgendwie.
Ja, auch nur eine ganz kleine. Das sind 10.000 mAh. Bin ich bis jetzt immer mit ausgekommen.
Okay.
Weil ich mein Handy oder generell alles auch über Nabendynamo laden kann.
Ach, wie cool.
Oben im Steuersatz habe ich einen USB-Anschluss, der dann, wenn ich das Licht ausmache, vom Nabendynamo gespeist wird.
Das ist natürlich auch etwas, also wenn du das nicht weißt, das ist ja ein super, super Trick sozusagen.
Das hätte ich zum Beispiel auch niemals gewusst, dass es das gibt. Und die, wo ich das Fahrrad bestellt habe, die haben halt gefragt, ja, willst du das haben? Ja, klar. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ja. Das Ding lädt nicht besonders schnell, aber es lädt. Und,
du hast ja auch Zeit. Ich meine, wenn du Tag 6, 7, 8 Stunden vielleicht fährst. Ich weiß nicht, wie viel fährst du so pro Tag?
Also es fühlt sich immer, es fühlt sich immer mehr an, als man am Ende fährt. Wenn man dann mal auf den, also vom Fahrradcomputer mal guckt, dann sind es meistens so 5 Stunden eigentlich nur. Aber halt mit Pausen und so, wenn man mal stehen bleibt und so fühlt sich deutlich mehr an.
Keine Angst, jetzt kommt keine Werbung. Und damit das auch so bleibt, habe ich eine Bitte an dich. Wenn es dir möglich ist, unterstütze mich und den iKerne-Podcast doch. Auch ein noch so kleiner Beitrag hilft mir, das Projekt zu betreiben. Du kannst mir eine Spende über PayPal zukommen lassen oder aber eine dauerhafte Spende über Steady einrichten. Infos dazu findest du, wenn du auf meiner Website www.ikerne-podcast.de auf die Buttons PayPal oder Steady klickst. Ich sag jetzt schon mal vielen Dank. Okay, gut. Jetzt sagtest du ja, du hast im Grunde 2, 3 Monate vorm Start sozusagen mit den finalen Planungen und Testungen angefangen. Eigentlich wolltest du ja schon viel früher los, ne?
Ja, allerdings.
Wann wolltest du denn ursprünglich los?
Nach der Schule.
Nach der Schule direkt.
Genau. Also der ursprüngliche Plan war, Abi zu machen. Beziehungsweise es war nie mein Wunsch, sondern der Wunsch von anderen.
Ja.
Die haben dann immer gesagt, ja, mach doch Abi, du kannst das doch. Und ich wusste aber schon seit, weiß nicht, der 7. Klasse, dass ich Zimmermann lernen will und dafür brauche ich kein Abi. Das ist auch nicht mein Weg, so irgendwie zu studieren oder so. Das wollte ich nie. Deswegen wusste ich, ich brauche eigentlich kein Abi. Hab dann gesagt, ich mache das aus eigentlich 3 Gründen. Einmal, um noch mehr Zeit mit der Klassengemeinschaft zu verbringen. Dann haben wir an der Schule den Schulzirkus. Da war ich immer sehr engagiert und wäre es wahrscheinlich auch immer noch, wenn ich jetzt dann hier wäre. Und das Oberstufenorchester. Ja, und dann kam Corona und keine Klassengemeinschaft mehr wegen Online-Unterricht, kein Schulzirkus mehr, kein Oberstufenorchester mehr. Und ich saß jeden Morgen vor meinem Laptop und dachte, Alter, was machst du hier? Was machst du hier? Und hab mich dann halt irgendwie, das kochte dann immer so in mir hoch, ich wurde immer aggressiver. Und dann, wenn der Unterricht vorbei war, dann war ich richtig aggressiv. Und dann bin ich irgendwie rausgegangen, spazieren, um mich abzureagieren. Und dann bin ich wieder runtergekommen und sag, ja komm, ziehst du durch. Morgens war es dann immer noch, wenn ich aufgestanden war, ja komm, ziehst du durch. Und dann wurde es immer wieder schlimmer. Und dann so wiederholte sich das jedes Mal. Und dann bin ich irgendeinen Morgen aufgewacht. Und morgens hatte ich zu diesen Gedanken, ey, lass das, ich mach MSA, tschüss. Und weil das morgens war, dachte ich, okay, das ist die richtige Entscheidung. Lehrer angerufen, ey, ich mach MSA. Na gut. Genau, bin dann in den MSA-Kurs, bin damit
und
dann
das war früher von der Schule gegangen. 2020 war das dann, ne? Oder?
Müsste ja.
2020, also im Frühjahr 2020 kam das ja mit Corona und dann hast du wahrscheinlich noch das Schuljahr zu Ende gemacht irgendwie, ne?
Ja. Dann, jetzt bin ich gerade unsicher.
Ja, und dann hast du ja unmittelbar nach der Schule sofort Ausbildung gemacht.
Genau,
ne?
Ich bin gleich in die Ausbildung.
War das leicht, einen Ausbildungsplatz zu kriegen? Oder?
Ja, schon.
Okay.
Ja.
Okay. Aber auch hier in der Region oder bist du weg gewesen?
Nee, ist hier in der Region. Ja. Ich habe bei der Fördezimmerei in der Nähe von Damp gelernt.
Ja, okay, gut.
Die waren zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, noch auf Gut Damp stationiert. Während meiner Lehrzeit sind die dann umgezogen. In ein Gewerbegebiet zwischen Vogels und Grünholz und Warps.
Okay.
Also streckentechnisch kein Unterschied für mich. Es war immer noch viel zu lang der Arbeitsweg. Aber.
Bist du auch mit dem Rad gefahren?
Nee. Das geht gar nicht. Irgendwie morgens. Dann hätte ich ja um 4 Uhr losfahren müssen oder so.
Ja.
Nee. Ich habe es zeitweise so gemacht, dass ich mit dem Fahrrad nach Eckernförde gefahren bin und dann vom Arbeitskollegen mitgenommen wurde. Aber auch das ist dann schon echt hart. Weil muss halt trotzdem eine halbe Stunde früher aufstehen. Und
ja, aber das war genau die richtige Entscheidung, hat dir Spaß gemacht und.
Ja, es war nicht immer einfach.
Also nee, vor allem das am
Anfang,
ist eben so, ne?
Das ist Anfang, eben so. Am Anfang war es sehr, sehr hart für mich. Es ist mir sehr schwer gefallen, mich in diese hierarchischen Strukturen, die ja im Handwerk doch immer noch vorhanden sind, reinzufinden. Weil ich war es auch einfach nicht gewohnt, dass mir jemand sagt, wie ich es zu machen habe. Und wenn ich mal sage, was meine Idee ist, dann heißt es irgendwie, du bist Lehrling, du hast gar nichts zu melden. Damit konnte ich nicht umgehen. Und ja, das hat recht lange gedauert, bis das sich irgendwie gerade gebügelt hat.
Aber du hast es durchgezogen. Du hast es durchgezogen, hast einen Abschluss gemacht. So.
Ja, das stand von vornherein fest, dass ich das durchziehe.
Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, diese Haltung sozusagen, die hat dann, ist auch wichtig dafür, dass du das, was du jetzt machst, sozusagen angefangen hast und durchziehst, wenn du so einer bist, der sagt so, setze ich mir in den Kopf und dann lege ich los. Ja. Ja. Und dann, nach der Ausbildung, war 2024. Ja, und dann hast du 2 Monate lang geplant. Einmal will ich noch ganz kurz fragen, hast du da auch schon, was die Route angeht, dir konkrete Gedanken gemacht oder hast du es so ein bisschen offen gelassen, dass du gesagt hast, ich weiß nicht genau, mal gucken, was ich schaffe?
Also klar, ich habe mir eine grobe Route irgendwie ausgedacht, aber schon mit dem Vorbehalt, dass die sich wahrscheinlich ändern wird unterwegs. Vor allem die Feinheiten, wo genau in welchen Ländern ich langfahre, habe ich gar nicht angefangen zu planen, weil das macht eh keinen Sinn. Weil ich mir bewusst war, dass sich Gelegenheiten ergeben werden, vielleicht mal mit Leuten zusammenzufahren oder irgendwelche Leute erzählen einem, fahr mal da lang, da ist schön, oder fahr da nicht lang, da ist irgendwie gerade schwierig, was auch immer. Deswegen habe ich mir so die Länder ausgesucht ungefähr, wo ich durchfahren will. Das war es aber eigentlich auch schon.
Und hast du dir auch mal über mögliche Strecken, hast du da auch mal so geguckt, ob da Straßen überhaupt befahrbar sind mit dem Rad oder hast du gesagt, ich fahre jetzt in das Land rein so und dann gucke ich, ob ich rechts oder links am Kirchturm vorbeifahre, welche Straße besser ist, die nehme ich dann.
So bist du rein. Okay. So hab ich es gemacht, weil im Voraus das zu planen macht halt keinen Sinn. Das heißt, ich habe immer auf der Strecke, während der Tour abschnittsweise geplant, also was weiß ich, die nächsten 600 Kilometer oder so, die nächsten 1000 Kilometer immer so in Abständen von der nächstgrößeren Stadt zur nächstgrößeren Stadt irgendwie. Nö, viel mehr habe ich da streckenmäßig nicht geplant.
Wahrscheinlich hast du auch eine ganze Menge dann schon an Erfahrungen gemacht auf den ersten Metern, die es dir hinterher dann so ein bisschen leichter machen, ne? Zu gucken, so. Ich frage mich jetzt gerade, Wäsche waschen zum Beispiel. Ne? So. Dazu braucht man ja auch irgendwie zumindest Wasser oder idealerweise vielleicht eine Waschmaschine irgendwo, wo man was reinschmeißen kann. Das gibt es ja nun auch nicht überall. So, ne? Und dann, wenn man so ein bisschen guckt, Mensch, Wäsche waschen muss ich wieder in 3 Wochen. Nein, natürlich nicht in 3 Tagen irgendwie.
Ja,
so,
aber ne? Die Abstände sind teilweise schon erschreckend lang.
Ja.
Also teilweise stinken die Klamotten so bestialisch. Okay. Ja, auf dem Fahrrad riecht es ja niemand.
Wollte ich sagen, der Fahrtwind macht's weg. Der Fahrtwind macht's weg. Ja.
Ja, aber da bin ich ziemlich naiv dran gegangen. Mehr oder weniger einfach gemacht, so, ja, wird schon irgendwie. Also da habe ich mir vorher nicht viel Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass ich da absichtlich gesagt habe, da bin ich ein bisschen naiver. Da mache ich jetzt nicht so Gedanken drüber, das wird schon irgendwie. Wird dann ja auch, wenn man dann waschen muss, dann wird man sich schon irgendwas überlegen.
Das glaube ich auch.
In der Regel war es dann irgendwie Hostel oder so in Europa, wo man dann mal waschen konnte.
Ja.
Und in anderen Ländern dann halt, wenn man mal irgendwo eingeladen wurde, da zu bleiben. Und die hatten gerade eine Waschmaschine. Zack, ab in die Waschmaschine, schnell. Ne?
Pass auf, an der Stelle machen wir nämlich mal Schluss. Ne? Also, weil die Dinge, die du auf der Fahrt erlebt hast, so die besprechen wir in einem gesonderten Podcast. Wir sind nämlich jetzt an der Stelle, dass du dich auf den Weg gemacht hast und was du so auf deiner Reise erlebt hast und wo du tatsächlich lang gefahren bist und was dir so alles begegnet ist, darüber quatschen wir dann in der nächsten Episode.
Das machen wir.
Für den Moment super vielen Dank. Und auch vielen Dank für deine Offenheit, dass du da einfach so drüber sprichst, wie es eben gewesen ist. Ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie das weitergeht. Und wenn ihr da draußen auch so gespannt seid wie ich, dann lasst uns das beide doch bitte wissen. Und zwar könnt ihr gern ein E-Mail schreiben an moin@ikerne-podcast.de, so wie Hauke das auch gemacht hat. Oder irgendwo auf den sozialen Netzwerken unter dem Handle Ikerne Podcast. Da könnt ihr mich auch besuchen, da findet ihr mich auch problemlos, könnt da kommentieren. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn ihr eurer Familie, euren Freunden, Bekannten, ja sogar euren Nachbarn und Arbeitskollegen vom Ikerne-Podcast erzählt. Und wenn ihr wollt, dann abonniert den Podcast einfach auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, damit ihr keine weitere Folge verpasst, insbesondere nicht die nächste. Ja? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Hauke, für den Moment. Bis bald. Bis ganz bald und bleibt stabil. Tschüss, tschüss.